ARD. Radioreportage. Authentisch, lebendig, nah dran. Ein Podcast von Bayern 2.
Wir haben gezeigt, dass eine Zunahme von 10% an Vogelarten in der eigenen Umgebung einen ähnlichen Effekt auf unser Wohlbefinden hat wie eine 10%ige Gehaltserhöhung.
Das sagt Clement Tockner. Er ist Generaldirektor der Senckenberg-Gesellschaft für Naturforschung und Professor für Ökosystemwissenschaften. 10% mehr Vogelarten in der Umgebung gibt also ebenso viel Wohlbefinden wie 10% mehr Gehalt. Interessant ist, dass Tockner diese Aussage nicht bei einer Ornithologenvereinigung tätigt, sondern in einem Raum voll von Wirtschaftswissenschaftlern. Genauer gesagt, er hält einen Vortrag im Münchner IFO-Institut. Sein Thema? Rückgang der Artenvielfalt. Was bedeutet das für Wirtschaft und Gesellschaft? Was das bedeutet, das weiß Tockner ganz genau.
Biodiversität ist die Vielfalt des Lebens. Das beinhaltet die Vielfalt an Ökosystemen, an Arten und an Genvariationen. In dieser Vielfalt sind die Informationen und das Wissen von mehr als 3,5 Milliarden Jahren natürlicher Evolution gespeichert. Das sind die Bibliotheken der Natur. Davon profitieren wir alle.
Ja, was passiert, wenn jetzt die Bibliothek der Natur drastisch abnimmt?
Wir verlieren an Wissen und damit auch an Möglichkeiten, wie wir unsere Zukunft gestalten können auch. Sie müssen sich vorstellen, dass etwa die Hälfte der gesamten Wirtschaftsleistung global direkt von dieser Vielfalt abhängig ist. Dass 70% aller Medikamente aus der Natur kommen bzw. durch die Natur inspiriert ist. Wenn wir diese Vielfalt verlieren, dann verlieren wir unsere ganz zentrale Lebensgrundlage. Biodiversität ist unsere Lebensgrundlage.
Und diese Lebensgrundlage schwindet. Noch immer wirtschaften die Industrieländer, als gäbe es kein Morgen, sagen viele Kritiker. Klimawandel, Artenschwund, soziale Ungerechtigkeiten, Umweltzerstörung. In den Bilanzen der Unternehmen finden diese Punkte keinen Platz. Hier stehen nur die schnöden Zahlen. Gewinn und Verlust eben. Ein Gewässer vergiftet. Egal, wenn Umsatz und Absatz stimmen, kann der Gewinn dennoch hoch sein. Die Luft verschmutzt, die Lieferkette nicht beachtet, den CO2-Ausstoß verdoppelt. Diese Kosten, die manch Unternehmen für Gesellschaft und Umwelt verursacht, finden sich nicht in der jeweiligen Bilanz. Sie werden von allen, also von der Gesellschaft, getragen. Der Unternehmensgewinn nach Steuern hingegen bleibt allein dem Unternehmen. Doch keine Angst, dies wird keine dystopische Aufzählung von allem, was da noch kommen mag. Dies wird eine Geschichte über diejenigen, die es besser machen wollen. Bei der Recherche nach Unternehmen, die einen neuen Weg gehen, stoße ich auf eine Elite. Auf die Bayerische Eliteakademie, die gerade auf einer ihrer Veranstaltungen hinweist.
In der Debatte darüber, was die Stärke eines Landes wirklich ausmacht, neigen wir dazu, mit wirtschaftlichen Kennzahlen oder der Qualität der Gesundheits- und Sozialversorgung zu argumentieren.
Heißt es in der Einladung und weiter?
Dabei gerät ein entscheidender Aspekt oft in den Hintergrund: das freiwillige Engagement und die Bereitschaft, Verantwortung nicht nur für das eigene Wohlergehen, sondern auch für das Gemeinwohl zu übernehmen.
In einem Café in München soll es eine Podiumsdiskussion geben zum Thema Ehrenamt. Aber wer steckt eigentlich hinter dieser sogenannten Elite?
Die Stiftung Bayerische Eliteakademie, BEA, unterstützt herausragende und gesellschaftlich engagierte Studierende bayerischer Hochschulen dabei, sich zu verantwortungsvollen Führungspersönlichkeiten zu entwickeln. Der Begriff Elite steht dabei für eine Verantwortungselite, also für Menschen, die unsere gemeinsame Zukunft mitgestalten wollen und sich dabei an den Grundwerten unserer offenen Gesellschaft orientieren.
Die Elite wird hier also nicht an Umsatz, Absatz, Einkommen gemessen, sondern an der gesellschaftlichen Verantwortung. Auf dem Podium sitzen Teilnehmerinnen und Teilnehmer, die schon oft engagiert in verschiedenen Bereichen tätig waren, ohne dafür entsprechend entlohnt zu werden. Sie bekommen Applaus, werden als High Potentials bezeichnet.
Viele, viele High Potentials heute Abend und ich darf feierlich übergeben. Bitte schön.
Am Rande der Veranstaltung erklärt Johannes Wallacher, akademischer Leiter der Bayerischen Eliteakademie.
Wir wollen die fördern, die in der Gesellschaft Verantwortung übernehmen wollen, die das können und die bereit sind, die zu machen. Unser Mission Statement sagt, wir fördern junge Menschen, die mit klarer Haltung, denen gesellschaftliche Wirkung vor eigener Biografieoptimierung geht.
25 Jahrgänge haben das Programm bereits durchlaufen. Träger ist die Stiftung Bayerische Eliteakademie. Aktuell dabei ist Rebecca Papadopoulou. Sie studiert Betriebswirtschaftslehre. Gesellschaftliches Engagement ist ihr wichtig und da sie ein duales Studium absolviert, muss sie keinen Studentenjob annehmen. Die Zeit, die sie sich somit spart, will sie sinnvoll einbringen.
Da habe ich dann ganz gezielt gesucht, naja, was würde zu mir passen, welches Ehrenamt passt zu mir, was ich mir langfristig vorstellen kann und habe dann im Accounting, also der Buchhaltung so einer jungen NGO angefangen. Konkret, also der Verein heißt Taste of Malawi und wir engagieren uns für Bildungshilfe für Frauen in Malawi. Das heißt, dass wir dort Schulen aufgebaut haben und die Frauen bekommen eine Ausbildung zur Schneiderin. Gleichzeitig, also sie lernen praktisch die handwerklichen Dinge, gleichzeitig bekommen sie aber auch Finanzbildung.
Im Gegensatz zur Studentin Papadopoulou hat Amelie Binder das studienbegleitende Programm bereits durchlaufen.
Es ist ein insgesamt 16-wöchiges Programm und ich glaube, wir haben unglaublich vielseitige Workshops von Besuchen in sozialen Einrichtungen über was es heißt, Mitarbeitergespräche zu führen, bis hin zu auch etwas theoretischeren Grundlagen, wie man Emissionen misst oder ähnliches. Also sehr, sehr vielseitige Themen.
Und hier finde ich sie schließlich, eine Unternehmerin, die nachhaltig und verantwortungsvoll, aber dennoch profitabel wirtschaften möchte. Wobei es sich hier nicht um eine Einzelperson handelt, aber dazu später.
Ich habe schon, bevor ich in die BR gekommen bin, und mache immer noch ein Startup in München, das nachhaltige Containerschiffe entwickelt, die nur mit Wind angetrieben werden. Wir haben bewiesen, dass es funktionieren kann, ein Boot nur mit einem Kite anzutreiben. Und jetzt geht es darum, noch ein marktreifes Produkt zu entwickeln daraus.
Dabei ist die Wirtschaftsinformatikerin und Unternehmensgründerin von CargoKite davon überzeugt, dass, so wie sie es ausdrückt, zwei Dinge wahr sind.
Zum einen, dass Technologie und neue Technologien Schlüssel dahin sein kann, dass man nachhaltiger wirtschaftet und trotzdem profitabel ist als Firma. Und wir glauben, dass wenn ein Produkt, eine Dienstleistung nicht wettbewerbsfähig ist mit der heutigen Konkurrenz, bei uns zum Beispiel, wenn die Preise mit nachhaltigen Schiffen nicht wettbewerbsfähig sind mit konventionellen Containerschiffen, dann wird es nicht die Lösung der Zukunft sein. Dann kann es eine Nischenlösung sein für Menschen, die bereit sind, teilweise aus Symbolpolitik schon böse gesagt, mehr zu bezahlen, aber dann wird es keine flächendeckende Lösung sein. Und wir arbeiten daran, was zu schaffen, was eben auch preislich wettbewerbsfähig ist.
Und damit kommen wir zu dem Wir. Binder hat das Startup nicht allein gegründet, sondern gemeinsam mit zwei Maschinenbauern. In den kommenden Tagen darf ich im neu bezogenen Büro in München-Zahmdorf vorbeikommen. Zuvor aber noch eine kurze Frage an den akademischen Leiter Johannes Wallacher, der als Professor für Wirtschaftsethik an der HFPH in München tätig ist. Ein Unternehmen gründet man doch, um Geld zu machen, oder? The only reason to make business is to make money, heißt es doch. Warum also sollten Unternehmen überhaupt Verantwortung übernehmen?
Weil sie ihre unternehmerische Tätigkeit nur in einer funktionierenden Gesellschaft nachhaltig machen können und weil sie Teil der Gesellschaft sind, weil sie ihre Verantwortung haben, weil sie ihre Antworten geben müssen auf die Zukunftsfragen, Stichwort Nachhaltigkeit. Eins ist klar, ohne unternehmerisches Denken in dem breiten Sinn werden wir die Zukunftsaufgaben nicht lösen können. Und deswegen brauchen wir junge Menschen mit einem, und ich sage jetzt bewusst weit verstanden, unternehmerischen Spirit, die diese Aufgabe angehen.
Ist ganz neu hier alles?
Genau, wir sind frisch umgezogen. Jetzt der dritte Tag im neuen Büro. Wir sind gewachsen. Wir sind gestartet im Jahr 2019 mit einer Idee. Dann 2022 die Firma gegründet. Waren lange Zeit im Inkubator der TU München. Und jetzt sind wir eben unser eigenes Office hergezogen zum ersten Mal. Und großer Schritt für uns.
Tim Linnenweber ist einer der drei Gründer von CargoKite, dem Unternehmen, das seine Kollegin Amelie Binder bereits grob vorgestellt hat. Noch stehen Kisten im Flur, Bilder stehen am Boden, die Räume sind noch nicht vollständig eingerichtet. Und nach dem Umzug kommen im April und im Mai auch schon die nächsten großen Schritte auf das Unternehmen zu.
Am Starnberger See jetzt konkret testen wir unseren ersten großen Prototypen. Der ist 9x5 Meter lang, ist ein Katamaran. Und im ersten Schritt der Testreihe kann man sich so vorstellen, dass man diesen Katamaran an ein anderes Boot hängt, ein normales Motorboot. Und dieses Motorboot zieht den Katamaran und so können wir eben sogenannte Schleppversuche machen, wo wir unser Stabilisierungssystem einkalibrieren, verschiedene Messreihen fahren und das System so nach und nach verbessern. Also im ersten Schritt ist es erstmal ohne Kite. Das heißt, wir haben wirklich rein den Bootsrumpf, was auch eigentlich Kern unserer IP ist, wo wir eben das Stabilisierungssystem entwickeln und die Regelungs- und Steuerungstechnik dahinter, das heißt die Algorithmik dahinter. Und wenn wir diese Versuchsreihe dann erfolgreich abschließen, werden wir im nächsten Schritt das Segel dranhängen, den Kite. Das wird dann wahrscheinlich so ab Mai rum passieren. Im ersten Schritt auch am Starnberger See, aber sehr wahrscheinlich werden wir dann auch irgendwo an die Küste fahren, wo noch ein bisschen mehr Wind und ein bisschen mehr Action ist.
2027 soll es dann soweit sein. Das erste Schiff soll offiziell Segel oder besser ausgedrückt Kite setzen. Finanziert wird das junge Startup durch Wagniskapitalgeber und öffentliche Fördermittel. Schließlich ist die Dekarbonisierung ein großes Thema. Kunden werden die Reedereien sein. Derzeit führen Linnenweber und seine Kollegen Machbarkeitsstudien durch.
Das heißt, wir schauen uns konkrete Routen an, wo diese Schiffe eingesetzt werden können, gemeinsam mit den quasi echten Logistikdaten der Reedereien und schauen dann, welche Zeit, Kosten und Emissionseinsparpotenziale bringt unsere Lösung.
Linnenweber zeigt auf seinem Laptop eine Animation. Ein Schiff, beladen mit Containern, wird von einem großen Kite durchs Meer gezogen. Wie kommt man auf eine solche Idee?
Mein Mitgründer, unser technischer Leiter, Markus Bischoff, ist passionierter Kitesurfer und Ingenieur. Und er war immer schon fasziniert von dieser Kraft, von dieser unglaublichen Power, die solche Kites haben. Und hatte sich dann überlegt, wäre das nicht eine coole Sache, das an Schiffe zu hängen. Und dann ein bisschen recherchiert. Und dann herausgefunden, dass es sowas eigentlich schon gibt. Das heißt, als Nachrüstlösung solche Kites, solche Segel an Schiffe dran zu hängen. Allerdings ist das nicht das Effizienteste, was man machen kann, weil einfach die normalen Rümpfe nicht dafür gemacht sind. Und dann hat sozusagen sein Ingenieurs-Ehrgeiz ihn gepackt und hat sich überlegt, dass man das nicht besser machen könnte. Und so ist ihm die Idee gekommen, wirklich ein komplettes Schiffsdesign, um diesen Kite, um den Wind herum zu designen. Und natürlich hat da Nachhaltigkeit von Anfang an eine sehr große Rolle gespielt. Aber was man nicht vernachlässigen darf, ist, dass die Treibstoffkosten heute 50% der Betriebskosten ausmachen bei Schiffen. Das heißt, indem wir offshore wirklich 100% windbasiert fahren, können wir 50% der Betriebskosten einsparen, weil eben kein Treibstoff, kein Schweröl verbrannt wird.
Jackpot sozusagen. Gut für die Umwelt und auch noch günstiger im Betrieb. Um das Startup Cargo Kite mitzugründen, hat Linnenweber eine bestehende, sichere Anstellung gekündigt.
Was mich wirklich jeden Tag antreibt, ist einfach die Möglichkeit, signifikant was zu verändern in einer Industrie, die sehr konservativ ist, sehr, glaube ich, auch hinter anderen Industrien zurückhängt, was diverse Themen angeht, sei es Dekarbonisierung, sei es Digitalisierung. Und wirklich jeden Tag aufzustehen, um die Welt so ein kleines Stückchen besser machen zu können.
Die Welt jeden Tag ein kleines Stückchen besser machen. Wie dringend müssen wir denn daran arbeiten? Um dies einschätzen zu können, gehen wir noch einmal zur Veranstaltung des IFO-Institutes. Clemens Tockner, Professor für Ökowissenschaften, hat für die anwesenden Wirtschaftswissenschaftler dazu folgende Antwort.
Wir müssen uns auch bewusst machen, dass einmal verloren in den meisten Fällen für immer verloren ist. Also diese Unumkehrbarkeit. Das ist etwas, das muss uns natürlich massiv zu denken geben. Auch wenn der Verlust einer Fischart oder einer Insektenart keine unmittelbare Auswirkungen hat. Aber wir wissen nicht, was die längerfristigen Konsequenzen sind von diesem Verlust. Weil man muss sich eben vorstellen, dass das ein eng verwobenes Netzwerk ist. Und wenn Sie da 3 Baselsteine rausnehmen, passiert vielleicht noch nichts. Aber wenn Sie 20 Steine rausnehmen, kann sozusagen ein ganzes Ökosystem in dem Sinn kollabieren.
Einer, der das verhindern möchte, also dass das Ökosystem kollabiert, ist Martin Stuchtei, Gründer und Geschäftsführer der Land Banking Group. Er will der Natur einen Wert geben.
Ich glaube, dass Natur Wohlstand ist, dass wir das so empfinden. Ich glaube allerdings auch, dass wir mittlerweile unseren intuitiven und unseren ökonomischen Wohlstandsbegriff ziemlich weit auseinandergefahren haben und den wieder zusammenbringen müssen. Wir müssen in einer Welt leben, in der wir Natur als das begreifen, was sie ist, nämlich kritische Infrastruktur für unsere öffentlichen Systeme, ein Kapital, was unsere Wirtschaft am Laufen hält und ein hohes spirituelles, kulturelles, persönliches, gesundheitliches Gut. Aber dazu müssen wir auch reinvestieren in den Erhalt der Natur und das tun wir heute nicht.
Stuchtei will das ändern und zwar mit Hilfe einer Plattform, auf der, grob gesagt, Naturkapital gehandelt werden soll.
Wir möchten einen Beitrag dazu leisten, dass jeder Landnutzer, jeder Bauer, jeder Förster, jeder Nationalpark, jeder Moorlandbesitzer in der Zukunft dafür belohnt wird, dass er Landnutzungsentscheidungen trifft, die uns alle gut tun und die langfristig zu unserem Wohlstand beitragen. Und wir wollen, dass jeder, der dieses Naturkapital braucht, das sind Unternehmen, das sind Versicherungen, das sind Investoren, in der Lage sind, da herein zu investieren.
Martin Stuchtei steht nicht wie die Gründer von CargoKite am Anfang einer Karriere. Er ist studierter Geologe und Wirtschaftswissenschaftler, war viele Jahre als Unternehmensberater tätig. Er lehrt als Professor für Ressourcenmanagement an der Universität Innsbruck und hat dann schließlich mit Mitte 50 die Landbanking Group gegründet.
Wir sind ein junges Pflänzlein, uns gibt es seit 2 Jahren. Wir sind ein Team von ungefähr 45 Wissenschaftlern, Ingenieuren, ehemaligen Investmentbankern und haben unsere ersten 15 Kunden. Wir haben unsere Technologie mittlerweile entwickelt. Das war ein hartes Stück Arbeit. Die Fähigkeit, praktisch jedem Pixel des Planeten einen ökologischen Personalausweis zu geben, ein Naturkapitalkonto, wie wir das nennen, und dieses Naturkapitalkonto zur Grundlage von Vertragsbeziehungen zu machen, wo jeder, der Naturkapitalbedarf hat und jeder, der Naturkapitalangebot hat, in eine vertragliche Beziehung, in eine faire, transparente, belastbare vertragliche Beziehung kommen. Das war nicht ganz einfach, das haben wir gebaut, das heißt Ländler. Und wir haben, wie gesagt, erste Kunden, die das nutzen, insbesondere im Bereich der Lebensmittelbranche.
Das klingt noch etwas kompliziert. Wie genau kann denn so etwas ausschauen? Ein Beispiel.
Nehmen wir einen, weil ich gerade das Gespräch heute Morgen geführt habe, eine große Kaffeemarke, die halt sagt, wir wissen, dass aufgrund von Klimaveränderungen bis 2030 ein großer Teil unserer weltweiten Kaffee-Arabica-Ernte verloren gehen kann. Und es gibt aber Möglichkeit, dagegen anzukämpfen, indem wir sicherstellen, dass die Erzeuger, die uns beliefern, regenerativ wirtschaften. Schattenbäume, Bodenkohlenstoff, Wasserhaltevermögen, Bestäuberinsekten. So, die sagen, wir haben hier 1500 Lieferantenerzeuger in Äthiopien oder in Laos und mit denen würden wir gerne einen Vertrag abschließen, dass immer dann, wenn sie eine ökologische Verbesserung liefern, Wasserhaltefähigkeit in Kubikmeter, Kohlenstoffspeicherung in Tonnen, Bestäuberinsekten in Kilogramm Biomasse, dann zahlen wir die dafür. Wir ziehen dann diese 1500 Polygone, nennen wir das, Flurstücke auf gut bayerisch, die ziehen wir dann auf unsere Plattform. Wir monitoren die, also überwachen die in Bezug auf ihre ökologischen Ergebnisse und helfen bei einem Vertragsabschluss.
Das Ergebnis? Die Erzeuger bekommen mehr bezahlt, wenn sie das Land nachhaltig nutzen. Das ist ein Plus für die Erzeuger, ein Plus für die Natur samt all der Lebewesen, die sich auf den Flurstücken befinden. Und wirtschaftlich ist es auch, denn ohne geeignete Maßnahmen bekommt der Kaffeehersteller keine Bohnen mehr. Das Unternehmen profitiert somit ebenso. Die Umwelt und ihre Rohstoffe nicht mehr als selbstverständlich hinnehmen, der Natur einen Wert geben, umdenken und dennoch profitabel wirtschaften. Das ist möglich, erfordert aber viel Engagement und Mut, wie unsere Beispiele gezeigt haben. Aber es braucht mehr solcher Beispiele, sagt Clement Tockner, Professor für Ökowissenschaften.
Es gibt herausragende Beispiele in der Wirtschaft, die bereits jetzt Nachhaltigkeitskonzepte, Biodiversitätskonzepte auch wirklich umsetzen, mutig umsetzen. Aber das ist die Minderheit, die jetzt einfach das macht.
Gesellschaft und Wirtschaft müssten umdenken, die Politik handeln. Mehr positive Beispiele müssten folgen. Und damit kommen wir noch einmal auf unser Anfangsstatement. Es muss nicht immer mehr Geld, mehr Konsum sein, denn
wir haben gezeigt, dass eine Zunahme von 10% an Vogelarten in der eigenen Umgebung einen ähnlichen Effekt auf unser Wohlbefinden hat wie eine 10%ige Gehaltserhöhung.